aus Psalm 69, die Verse 14 bis 18. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen, Psalm 69, 14 bis 18. Ich aber bete zu dir, o Herr, zur angenehmen Zeit. O Gott, nach deiner großen Gnade erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen, und aus den Wassertiefen, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mich schließt. Erhöre mich, Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht. Denn ich bin in Not, erhöre mich eilends.
Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Die Israeliten blicken dem unausweichlichen Tod entgegen. Vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen das übermächtige Heer der Ägypter. Das Volk mit Männern, Frauen, Kindern, Tieren, Hab und Gut hat keine Chance zur Flucht. Die Situation ist wortwörtlich ausweglos. Was bleibt da noch übrig, als vor Angst zu schreien? Dieses dramatische Ereignis am Schilfmeer in 2. Mose oder Exodus Kapitel 14 wird der Gegenstand der heutigen Predigt sein. Im Anschluss an die letzten Predigten zu Exodus 12 und 13, in denen ich mich mit der Einsetzung des Passahopfers und dann später mit der Bedeutung der Passafeier befasst habe. Die heutige Predigt ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil gehen wir abschnittweise durch Exodus 14 und im zweiten Teil schauen wir, wie das Neue Testament dieses Geschehen aufgreift und was es heute für die Gemeinde Jesu Christi bedeuten kann. Wir lesen den ersten Abschnitt, dabei beginnen wir drei Verse vor Kapitel 14. Also wer mitlesen möchte, wir beginnen in Exodus 13, ab Vers 20 bis Kapitel 14, Vers 4. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahiroth zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Vor wenigen Tagen hat Israel die Sklaverei hinter sich gelassen. Nach dem großen Sterben aller Erstgeborenen in Ägypten ist Israel nicht nur freigelassen, sondern sie wurden wortwörtlich aus dem Land getrieben. Allerdings zeigt sich recht schnell, dass die Gefahr nicht vorüber ist. Der Auszug aus Ägypten Der sogenannte Exodus ist noch keine gesicherte oder abgeschlossene Angelegenheit. Eine dramatische Zuspitzung bahnt sich an. Doch worum geht es hier in erster Linie? Geht es in diesem Text primär um die Befreiung des Volkes Gottes? Oder vielleicht um das Gericht an Ägypten, an Pharao und sein Heer? Die Antwort lautet: weder das eine noch das andere, sondern Jahwes Herrlichkeit soll vor aller Augen erwiesen werden, so dass sogar die mächtigen Feinde Israels erkennen müssen, dass er der Herr ist. Der Gott Israels hält alle Fäden in seiner Hand. Wir könnten also sagen, das Endziel dieser gesamten Aktion ist die Verherrlichung Jahwes. Er führt sein Volk in der Wolken- und Feuersäule. Er verstockt das Herz des Pharao. Er will seine Herrlichkeit an der ägyptischen Heeresmacht erweisen. Mit diesem Blick lesen wir weiter die Verse 5 bis 14. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk, und sie sagten: Was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm das Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Die Panik der Israeliten ist völlig nachvollziehbar. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Ohnmächtig sehen sie, wie das gewaltige ägyptische Heer auf sie zurollt. Und das Schilfmeer bildet eine unverrückbare Grenze und bedeutet somit den sicheren Tod. Umso erstaunlicher ist es, dass Mose ruhig bleibt, zumindest äußerlich. Gott hat zwar mit ihm geredet und ihnen seinen Plan eingeweiht, aber dass Mose auch darauf vertraut, ist keine Selbstverständlichkeit. Als Mittler zwischen dem Volk und Gott hat er auch einen stellvertretenden Glauben. Fürchtet euch nicht, sagt er zum Volk. Seht die Rettung des Herrn. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Dass Mose innerlich dennoch in einer Zerreißprobe steht, scheint im nächsten Vers angedeutet zu sein. Wir lesen die Verse 15 bis 20. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Was wir zu Beginn bereits festgestellt haben, wird hier nochmals eindrücklich unterstrichen. Es geht um Jahwes Ehre. Ich will das Herz der Ägypter verstocken, sagt er. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Wir lesen weiter. Die Verse 21 bis 30, bis 31. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus. Und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und die Wasser teilten sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache. Da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrten die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Mose streckt seine Hand weit über das Meer aus. Auf dieses sichtbare Zeichen hin setzt der starke Wind ein. So stark, dass sich das Wasser teilt und einen trockenen Weg für den Durchzug des Volkes freigibt. Gott hätte ja den Wind auch ohne Moses Zeichen schicken können. Warum wohl wählt Gott ausgerechnet den Weg der sichtbaren Zusammenarbeit mit Mose? Mose ist der von Gott erwählte und befähigte Mittler. Er ist der sichtbare Erlöser. Auf sein Wort und auf seine Taten hin wurde das Volk errettet. Eindrücklich heißt es im letzten Vers dieses Kapitels, dass die Israeliten nach diesem Ereignis an Jahwe glaubten und an seinen Knecht Mose. Dieser Knecht Gottes weist als Vorbild, als Typus auf den wahren Erlöser hin. Und das ist keine christliche Erfindung, die etwa irgendwann nach Jesu Leben auf der Erde in das Alte Testament hineingelesen worden ist. Nein, selbst die Juden haben das so gesehen. Jakob Thiessen schreibt in der Auslegung zum ersten Korintherbrief, dass es alte rabbinische Quellen gibt, die belegen, dass im späteren Judentum Mose als der erste Erlöser galt, während der verheißene Messias der zweite Erlöser sei. Gott zeichnet die Erlösung im Alten Testament vor und erwählt Mose bewusst als Hinweis auf Christus hin. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Klammerbemerkung einfügen zu dem doch sehr ungewöhnlichen Naturereignis, das hier beschrieben wird. Klammer auf! Wie dieses Ereignis genau ausgesehen haben mag, können wir nicht wissen. Nach dem heute gängigen Naturverständnis wäre ein solches Geschehen unmöglich. Und diese Tatsache kann für manch einen auch zur Anfechtung im Glauben werden. Dennoch, die Naturwissenschaft macht den Bericht aus Exodus 14 keineswegs unglaubwürdig. Denn die Naturwissenschaft bewegt sich auf einer anderen Ebene als der biblische Bericht. Die Naturwissenschaft untersucht und beschreibt lediglich den materiellen Bereich der Wirklichkeit. Per Definition legt sie sich auf die Natur fest, auf die Naturgesetze. Und der Kosmos, in dem wir leben, ist aber ein System, das weit über das rein Materialistische hinausgeht. Er funktioniert nicht nur materialistisch. Es gibt nämlich eine reale geistliche oder spirituelle, das heißt eine nicht materielle Welt. Und diese beeinflusst auch die physikalischen Ereignisse. Diese liegt außerhalb des Fokus der Naturwissenschaft. Sie erforscht nicht diesen geistlichen Bereich. Wenn nun aber die geistlichen Kräfte in der Natur wirksam werden, können uns bekannte natürliche Abläufe plötzlich ungeahnte und einmalige Formen annehmen. Die Weltanschauung, die diese spirituelle Welt als nicht existent erachtet, wird Materialismus oder auch Naturalismus genannt. Wenn wir hingegen an den Gott der Bibel als einen nicht materiellen, allmächtigen Gott glauben, dann können wir getrost daran festhalten, dass die Wunderberichte und die Naturwissenschaft sich einander nicht widersprechen. Klammer zu. Zurück ans Schilfmeer. Die Nacht der Angst und der Todesschrecken ist vorbei. Ein neuer Tag bricht für Israel an. Jahwe hat für sein Volk gekämpft. Er hat die Todesmacht der Ägypter und die Todesmacht des Meeres überwunden. Er hat die Rettung vollbracht. Israel musste nur vorangehen. Jetzt ist der Auszug aus Ägypten besiegelt. Bereits in der letzten Predigt habe ich den Rabbiner Simon Philipp de Vries zitiert. Eine seiner Aussagen möchte ich hier wiederholen, da sie die Bedeutung dieser Ereignisse treffend auf den Punkt bringt. Der Auszug aus Ägypten ist, Zitat, das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte und zwar bis zum heutigen Tag auch des jüdischen Lebens. Fast alles hängt irgendwie mit dem Auszug aus Ägypten zusammen, denn damit nahm ja die wunderbare Geschichte des Volkes Israel ihren Anfang. Zitat Ende. Es überrascht nicht, dass das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte im Neuen Testament aufgegriffen wird. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Mit Blick auf das Heiligungsleben der Gläubigen schreibt Paulus in seinem ersten Korintherbrief von der Vorbildfunktion des Volkes Israel nach der Befreiung aus der Sklaverei. Wer mitlesen möchte, wir schlagen auf 1. Korinther Kapitel 10. Wir lesen die ersten 6 Verse in 1. Korintherbrief Kapitel 10. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Soweit aus 1. Korinther 10. Paulus entfaltet in diesem Kapitel den Gedanken eines geheiligten Lebenswandels. Dabei ist höchst interessant, was er am Rande wie beiläufig über den Zug durch das Schilfmeer anmerkt. Er sagt, unsere Väter waren alle unter der Wolke. Alle sind durch das Meer hindurchgegangen. Und diese Fakten, diese Tatsachen sind uns bekannt. Aber dann fährt er fort, alle sind in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden. Soll das Wunder am Schilfmeer eine Taufe gewesen sein? Was uns möglicherweise überrascht, muss Paulus seinen damaligen Lesern oder Hörern offenbar nicht näher erklären. Das legt nahe, dass den ersten Empfängern die Parallele zwischen dem Schilfmeerwunder und der Taufe geläufig und verständlich waren. Das wird nachvollziehbar, wenn wir sehen, wie dieses Verständnis im Alten Testament bereits vorbereitet wird und später im Neuen Testament verstanden wird. Wir gehen diesem Gedanken einmal nach. Wasser kann in der Bibel verschiedene symbolische Bedeutungen haben. In mehreren Fällen stehen Wassermassen symbolisch für den Tod. Wir haben vorhin einige Verse aus Psalm 69 gehört. Herr, errette mich aus den Tiefen des Wassers und so weiter. Ähnliches finden wir in 2. Samuel Kapitel 22. Das ist ein Lied von König David, das er dichtete, nachdem der Herr ihn von allen seinen Feinden befreit hatte. In Vers 5 verwendet David dann folgendes Bild. Denn mich umfingen die Wogen des Todes, Bäche des Verderbens erschreckten mich. Die Spur dieser Bedeutung, also dass Wasser ein Symbol des Todes sein kann, lässt sich weit zurückverfolgen. Denken wir an die Sintflut oder noch früher an die Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war Tohu Wabohu, wüst und leer. Zunächst war alles finster, es gab einfach riesige Wassermassen. Nachdem Gott dann das Licht erschuf, den Himmel zwischen dem oberen und dem unteren Wasser einfügte, folgte am dritten Schöpfungstag eine weitere große Scheidung, die Trennung zwischen Wasser und trockener Erde. Damit entstand ein Lebensraum für Pflanzen, Landtiere und natürlich Menschen. Nachdem das Licht am ersten Schöpfungstag als gut befunden worden war, folgt erst jetzt am dritten Schöpfungstag zum zweiten Mal diese Bewertung und Gott sah, dass es gut war. Am selben Tag noch brachte der neue Lebensraum die Pflanzen hervor. Nun gibt es einige bezeichnende Parallelen zwischen dem Schöpfungsbericht und dem Wunder am Schilfmeer. Der hebräische Begriff für den trockenen Boden am dritten Schöpfungstag ist derselbe, der in Exodus 14 wiederholt vorkommt, und dort wird er ebenfalls für den trockenen Boden auf dem Grund des Meeres verwendet. In den Wassermassen des Todes schafft Gott die Möglichkeit für neues Leben, indem er seinem Volk diesen trockenen Boden vor die Füße legt. Wir sehen hier ein Motiv vom dritten Schöpfungstag. Ägypten im Wasser, Israel auf trockenem Land. Eine zweite Parallele zur Schöpfung wird durch die Wolkensäule erzeugt. Ägypten im Finstern, Israel im Licht. Ein Motiv aus dem ersten Schöpfungstag. Und es gibt noch eine dritte Parallele zur Schöpfung. Es heißt, im Anfang schwebte der Geist oder der Wind Gottes über den Wassern. Hebräisch Ruach. Ruach kann sowohl Geist als auch Wind bedeuten und ist im Hebräischen ein feminines Substantiv. Am Schilfmeer bringt die Ruach das Land aus dem Wasser hervor. Ist es nun der Geist oder der Wind? Wahrscheinlich beides. Aus diesen Bezügen wird deutlich, dass die Rettung Israels durch das Schilfmeer hindurch im Alten Testament als Neuschöpfung des Gottesvolks verstanden wird. In anderen Worten, bis zum Schilfmeer lag Israels altes Leben in der Sklaverei. Nach dem Schilfmeer begann Israels neues Leben in der Freiheit. Das Schilfmeer bildet als Symbol des Todes die Scheidewand zwischen dem alten und dem neuen Leben. Es wird immer deutlicher, warum der Auszug aus Ägypten das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte darstellt. An dieses alttestamentliche Verständnis kann Paulus nahtlos anknüpfen. Dass er das auch tut, erkennen wir beispielsweise in Römer Kapitel 6, ähnlich auch in Galater 3 oder in Kolosser Kapitel 2. Wir schlagen auf Römer Kapitel 6. In Römer 6 lesen wir die Verse 2 bis 6 und behalten dabei die Szene am Schilfmeer vor Augen. Ab Vers 2. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Unser altes Leben, unser Ägypten, ist gestorben. Es ist in der Taufe mit Jesu Tod eins geworden und im Wasser des Schilfmeers ertrunken. Ägypten hatte auch seine reizenden Seiten, seine leckeren Sachen, aber es war ein Leben in Gefangenschaft. Uns ist ein neues Leben geschenkt worden, ein Leben in Freiheit, frei von der Sklaverei der Sünde. Zwar sind wir, wie Israel damals, nicht direkt in das verheißene Land gekommen, sondern in die Wüste. In der Wüste bleibt uns der Kampf gegen die Versuchung zur Sünde bestehen. Aber wir sind nicht mehr im Machtbereich Ägyptens. Und sollten wir Zweifel haben in irgendeinem Moment, dann dürfen wir uns daran zurückerinnern, das Schilfmeer liegt ja hinter uns. Wir sind nicht mehr im Machtbereich Ägyptens. Wie wir in Christi Tod hineingetauft worden sind, so werden wir auch an seiner Auferstehung teilhaben und dann irgendwann auch ins verheißene Land kommen. Auf diese Weise lässt sich Paulus in Römer 6 vor dem alttestamentlichen Hintergrund verstehen. An diesen Zusammenhängen wird erkennbar, dass die Taufe viel mehr ist als lediglich ein Bekenntnisakt. Nach diesem Verständnis handelt in einer Taufe vor allem Gott, weniger der Mensch. Denn Christus trägt stellvertretend den Tod für den Täufling. Und das wird zumindest in einer Untertauchungstaufe dadurch symbolisiert, dass der Täufling untergetaucht wird. Und in der Taufe schenkt Jesus ihm neues Leben, was im Aufstehen aus dem Wasser zum Ausdruck kommt. Dieses Verständnis sehen wir ebenfalls am Schilfmeer vorgezeichnet. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. So gesehen kann die Taufe nicht von der Bekehrung getrennt werden. Vielmehr mündet die Wiedergeburt in die Taufe und kommt erst in ihr zur Vollendung. Diese Bekehrungstaufe wurde zur Zeit des Paulus und der frühen Kirche gelebt und praktiziert. Der Neutestamentler Christian Stettler schreibt dazu, Zitat, die neutestamentliche und altkirchliche Bekehrungstaufe machte klar, dass Glaube einen Beginn hat, dass es einen Übergang vom Tod zum Leben gibt, von der Finsternis zum Licht, ein Vorher und Nachher, eine Unterscheidung von noch Ungläubigen und Gläubigen, von Welt und Gemeinde, von außen und innen. Zitat Ende. Wir können diese Sichtweise zurückgewinnen. Für die heutige Praxis bietet sie den Ansporn, die Taufe möglichst nah an den Zeitpunkt der Bekehrung zu setzen. Konsequenterweise würde man in der Evangelisation dann nicht zu einem Übergabegebet, sondern zur Taufe einladen. Wenn du noch nicht getauft bist, dann ermutige ich dich, bleibe nicht auf der ägyptischen Seite des Schilfmeers stehen. Wage den Schritt, dein altes Leben in der Taufe sterben zu lassen. Jesus lädt dich zu einem neuen Leben ein, frei von der Sklaverei der Sünde. Es erwartet dich nicht sofort das himmlische Jerusalem, sondern zunächst die Wüste. Doch gerade in dieser Wüste versorgt Gott sein Volk. Das sehen wir in den Mosebüchern, das sehen wir und das erleben wir heute. Außerdem, hier sind wir als Familie Gottes gemeinsam unterwegs in der Wüste und können uns gegenseitig unterstützen und stärken. Dieses Taufverständnis ist allerdings nicht nur für diejenigen wertvoll, die die Taufe noch vor sich haben. Genauso kann es auch für bereits Getaufte einen Gewinn darstellen. Letzteres war bei mir der Fall. Ich durfte Jahre nach meiner Taufe immer tiefer erfassen, wie Gott an mir gehandelt hatte und was er in mir vollbracht hat. Nun ist es gut möglich, dass wir, die wir hier versammelt sind, unterschiedliche Taufformen erlebt haben, die sich möglicherweise mehr oder weniger auch von der Bekehrungstaufe unterscheiden. Das muss uns aber nicht beunruhigen. Ich zitiere dazu nochmals Christian Stettler. Zitat: Gottes Gnade ist weiter als das uns von ihm aus Liebe und Erbarmen geschenkte, sinnenfällige, wirksame Zeichen der Taufe. So gibt es ein Christsein im Vollsinn auch für alle diejenigen, welche keine Taufe im neutestamentlichen Sinn erleben können. Entscheidend ist letztlich nicht der Zeitpunkt der Taufe und auch nicht ihre genaue Form, sondern ob Glaube, Taufe und Geistempfang schließlich zusammengefunden haben, in welcher zeitlichen Reihenfolge auch immer. Zitat Ende. Darum geht es, dass Glaube, Taufe und Geistempfang zusammenfinden. Die Reihenfolge kann unterschiedlich aussehen. Das finden wir sogar in den Berichten der Apostelgeschichte. Ich schließe mit einem Gedanken, der uns zurück zum Hauptthema von Exodus 14 führt. Die Befreiung Israels war kein Selbstzweck. Sie hatte ein viel größeres Ziel. Wir haben gesehen, es ging darum, Gott zu verherrlichen. Bei all den Parallelen, die zwischen dem Schilfmeerwunder und der neutestamentlichen Taufe bestehen, überrascht es nicht, dass es sich in beiden Fällen auch um das gleiche Ziel handelt. Gott hat uns erlöst, um durch uns, genau wie damals durch Israel, seine Herrlichkeit zu erweisen. Die wiedergeborenen Gläubigen sind dazu berufen, Gott zu verherrlichen. Das bringt Paulus in Epheser Kapitel 1 nachdrücklich zum Ausdruck. Und wir stimmen abschließend in seinen Lobpreis ein mit 4 Versen aus Epheser Kapitel 1. Die Verse 3, 6, 12 und 14. Dort schreibt Paulus: Gepriesen sei der Herr und sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Vers 6. Zum Preise seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in seinem Geliebten. Vers 12. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Und Vers 14. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir beten. Großer Gott, unser Vater im Himmel, du hast dein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Am Schilfmeer, an dieser Todesgrenze, hast du Israel auf wunderbare Weise errettet und ihm neues Leben geschenkt. Als Jesus Christus am Kreuz starb, ist er stellvertretend in den Tod gegangen für alle, die an dich glauben und auf deinen Namen getauft sind. Mit seiner Auferstehung hast du uns neues Leben geschenkt. Lob und Preis sei dir dafür. Gebrauche uns, um dich zu verherrlichen. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden, wo immer wir uns im Alltag bewegen. Denn dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.